Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, geschätzte Gäste des Podcasts Trafohaus Lehre der Hochschuldidaktik Sachsen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und ein besonders herzliches Willkommen an Bonnie. Hallo.
Hallo.
Ich freue mich sehr, mal wieder ein bisschen zu reden über Openness in der Hochschullehre und über studentische Partizipation oder Partizipation im Allgemeinen. Da werden wir ein bisschen gucken, wo es uns gleich hintragen wird. Ja. All die, die diesen Podcast schon häufiger gehört haben, wissen, um was es geht. Es geht um Hochschullehre, um das Agieren, um in Hochschule Wissen zu vermitteln, Kompetenzen zu vermitteln, wie das funktioniert, wie man das macht, was es noch für tolle Ideen gibt. Und wie eben schon angeteasert, eine neue Sache werden wir uns heute mit Bonnie Brandenburger gemeinsam anhören, beziehungsweise sie wird es uns ein bisschen genauer vorstellen. Mein Name ist Claudia Bade, ich bin die wissenschaftliche Leiterin der Hochschuldidaktik Sachsen und habe diese Ehre, diesen Podcast zu moderieren, seit nun schon fast 4 Jahren. Und ja, wie immer soll es nicht länger dauern als eine halbe Stunde, deswegen würden wir auch direkt loslegen und ich würde Bonnie kurz vorstellen, bevor wir dann ganz viel von ihr hören werden. Sie ist Mitarbeiterin am Weizenbaum-Institut, ist dort in der, ja, als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig. In der Forschung untersucht sie, wie Open Educational Practices in der Hochschule partizipativ gestaltet werden können und wie digitale Technologien dazu beitragen. Vielleicht etwas, worüber wir auch gleich sprechen werden. Sie war gerade erst auf einer Delegationsreise über das Hochschulforum Digitalisierung in Großbritannien, ich glaube genauer gesagt in London, und hat sich dort auch das britische Hochschulsystem angeschaut und gesehen, wie dort Partizipation in der Lehre gelebt wird. Und all das, was sie von solchen Reisen auch mitbringt, fließt dann natürlich auch in neue Workshop-Formate, aber auch in ihre Forschung ein. Und Workshop-Formate macht sie vor allem zusammen mit Franz Vergöhl, der auch schon mal in diesem Podcast zu Gast war. Und das so von meiner Seite erstmal zur Vorstellung von Bonnie, die jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen kann, wenn sie unsere erste Frage beantwortet, nämlich die Frage, was macht für dich eigentlich gute Hochschullehre aus?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier sein zu dürfen. Und genau, deine Frage zum Thema, was macht eine gute Hochschullehre aus? Also für mich bedeutet das vor allem, den Studierenden all das sozusagen zur Verfügung zu stellen und es zu ermöglichen, dass sie ihre Lernziele gut erreichen können. Also, dass genau sie irgendwie auch schaffen, während des Studiums da ihre Interessen weiter auszubauen und Möglichkeiten zu bekommen, denen nachzugehen. Und ich finde, so wie Hartmut Rosa immer von so einem Resonanzraum spricht, ich finde es total toll, wenn man sieht, dass man Studierende für bestimmte Inhalte, Themen oder Fragestellungen so begeistern kann und das dann auch in ihren Gesichtern sieht, dem sie dann nachgehen wollen und dafür halt die besten möglichen Rahmenbedingungen sozusagen zu schaffen.
Okay, da ist schon ein Name gefallen mit Hartmut Rosa, wo man sich mit Sicherheit da auch noch mal einiges angucken könnte, aber darüber oder worüber wir jetzt vielleicht auch lange reden könnten, aber das wollen wir gar nicht, sondern wir wollen ganz konkret ein bisschen über das Tool reden, was du entwickelt hast oder noch am entwickeln bist. Allein das wirst du uns gleich beantworten, zur Selbstevaluation in Bezug auf partizipative Lehr-Lern-Umgebungen. Das hört sich erstmal sehr spannend an, auch sehr sinnvoll, wie ich finde, dass es so ein Tool gibt. Kannst du ein bisschen erstmal erzählen, was dieses Tool macht, warum du das entwickelt hast und ja, vielleicht auch welche Forschungsleistungen erstmal dazu beigetragen haben, dass es dieses Tool gibt oder vielleicht braucht es auch noch Forschungsleistungen, um das weiterzuentwickeln. Wo steht ihr da gerade? Was ist dieses Tool überhaupt?
Okay, ja, sehr gern. Also das Tool ist sozusagen eine Möglichkeit, dass ich als Dozentin selber für mich einschätzen kann, wo steht denn meine Lehre hinsichtlich studentischer Partizipation. Und gibt sozusagen in der Wissenschaft da schon einen größeren Diskurs, der auch länger anhält. Aber wie ist das denn jetzt ganz praktisch eigentlich umsetzbar und gestaltbar? Da fehlt immer so was zum Anpacken. Und mit dem Tool kann ich sozusagen, gehe ich einfach auf die Webseite drauf, oder überlegt mir eine konkrete Lehr-Lern-Veranstaltung, die ich vielleicht letztens auch angeboten habe und gehe dann Schritt für Schritt durch so ein paar Fragen, dauert auch nicht länger als 10 Minuten, gehe da durch und bekomme dann sozusagen eine Einschätzung, wo stehe ich da gerade. Und dazu gibt es dann noch Anregungen, was könnte ich eigentlich in Zukunft machen, um meine Lehre partizipativer zu gestalten. Das ist sozusagen ein Angebot, kann man dann selber entscheiden, ob man das möchte, annehmen will oder nicht. Und ja, hat dann sozusagen richtig praktischen Eindruck. Also da liegen dann bei den Anregungen auch methodische Hinweise oder auch Hinweise, welche Tools man nutzen kann, so dahinter. Und da geht es auch gar nicht so darum, zum Ende zu sagen, oh, du hast jetzt 9 von 10 Punkten und bist jetzt besonders partizipativ, sondern genau, einfach nur so eine Richtung und zu gucken, wie fern passt das denn für mich.
Was heißt denn für dich Partizipation von Studierenden genau? Also ich könnte mir vorstellen, oder aus meiner Praxis als Hochschuldidaktikerin weiß ich auch, dass die Vorstellungen von Partizipation von Studierenden sehr verschieden sein können, was man damit meint. Und jeder hat ein Selbstverständnis davon, was aber vielleicht im Wort liegt es ja schon drin, nur mir selbstverständlich ist und jemand anders versteht unter Partizipation von Studierenden was ganz anderes. Was verstehst du unter Partizipation von Studierenden?
Genau, ich habe mir in Vorbereitung da ganz verschiedenste Definitionen und so alles angeschaut und ich verstehe darunter, dass Lehrende und Lernende gemeinsam sich auf einen Gestaltungs- und Entscheidungsprozess begeben. Also wenn es darum geht, welche Inhalte wollen wir dieses Semester eigentlich behandeln, dass dieser Punkt gemeinsam entschieden wird. Und das wäre sozusagen die höchste Form. Mhm. Genau. Und so Vorstufen sind, dass ich vielleicht mir vorher schon Inhalte überlege, die ich gern besprechen will mit den Studierenden, mir aber dennoch Feedback einhole vorher und die dann das Feedback einbinde. Aber es sozusagen nicht muss. Also ich dann sage, nö, den Hinweis fand ich vielleicht interessant, aber den will ich nicht einbauen. Ich entscheide das jetzt allein, weil ich bin hier die Dozentin. Mhm. Das ist jetzt für mich nur eine Form der Beteiligung durch das Feedback, aber keine Partizipation per se.
Jetzt könnte ja aber der ein oder andere sagen, oder jetzt sage ich einfach mal und übernehme diese Rolle, Mensch, da sind doch aber Expertinnen und Experten für ihre Sache, nämlich Dozentinnen und Dozenten, die lange studiert haben, promoviert haben, vielleicht habilitiert haben, zu dem Thema seit Jahrzehnten oder seit Jahren auf jeden Fall forschen und echte Expertinnen und Experten ihrer Sache sind. Warum sollen die das nicht alleine gestalten und entscheiden? Warum sollte es ein Gestaltungs- und Entscheidungsprozess gemeinsam mit den Studis sein?
Ja, genau, weil, also ich finde auch da diese Erfahrung total wichtig. Deswegen würde ich auch immer eher wie so eine Art Angebot machen. Das würde ich in diesem Semester gern mit euch besprechen, diskutieren. Diese Bücher finde ich relevant, aber halt als Angebot, weil ich ja die Studierenden einzeln nicht kenne, aus welcher Lebenswelt sie kommen, was sie für Interessen haben oder womit sie sich auch gerade beschäftigen und vor allem auch, warum sie vielleicht das Studium oder das Seminar gewählt haben. Und da, um das abzuholen, finde ich es halt wichtig, in den Dialog zu gehen und dann und da daraus was Gemeinsames zu entwickeln. Das halt, wie gesagt, so was Resonierendes entsteht.
Okay, da sind wir wieder beim Resonanzraum.
Ja.
Was sagen denn Lehrende, weil du ja auch dazu Workshop-Formate anbietest, das heißt, ich vermute, du bist auch ganz gut im Dialog mit Lehrenden zu dem Thema. Was sagen denn Lehrende zu diesem Partizipationsgedanken, der ja, Studierende waren immer schon da, solange es Hochschullehre gibt, gibt es Studierende. Aber die Rolle der Studierenden ändert sich ja vielleicht gerade nochmal und auch die Rolle der Lehrenden, also gerade durch solche Partizipationskonzepte. Wie sind denn die Reaktionen?
Sehr unterschiedlich. Also genau, es gibt Lehrende, die sagen, das Partizipationsverständnis ist für meine Fachdisziplin schwer anzuwenden. Also der Physik zum Beispiel, da müssen Grundlagen geschaffen werden. Mhm. Da ist es einfach schwierig, in so eine Art Dialog zu gehen. Andere wiederum sagen, ja stimmt, für wen mache ich das denn eigentlich? Ach ja, für die Studierenden. Nur weil ich glaube, dass das in der Vergangenheit gut geklappt hat, muss es ja nicht jetzt hier genauso im Sommersemester wieder gut klappen. Also ja, sehr, sehr unterschiedliche Meinungen.
Okay. Da lasse ich mal kurz einfließen. Das ist im Übrigen ein Grund, warum bei uns in der Hochschuldidaktik Sachsen, aber in vielen hochschuldidaktischen Programmen man immer Lehrende aus verschiedenen Fachdisziplinen auch zusammen in Workshops antreffen wird. Also manchmal machen auch wir was Spezifisches für nur ein Fach oder eine Disziplin, aber das ist super selten. Eigentlich sind die meisten unserer Angebote für Gruppen und für alle Fächer geöffnet, weil es häufig auch dieser fachliche Background ist und der Austausch zwischen verschiedenen Fächern, der dazu führt, dass man auch von Kolleginnen und Kollegen gut lernen kann. Also das, was du gerade sagtest, ne, dass vielleicht jemand aus einem naturwissenschaftlichen Fach sagt, bei mir geht das nicht so gut. Manchmal hilft es auch total, wenn er dann von Kollegen aus anderen Fächern hört, warum das bei ihnen geht und unter welchen Bedingungen das geht. Jetzt an diesem Beispiel der Partizipation. Aber das war jetzt nochmal so ein Einschub von mir, warum es Gründe gibt, warum wir auch immer wieder dafür sorgen, dass sich Leute aus verschiedenen Fächern und Disziplinen in der Hochschuldidaktik treffen. Was sagen denn Studierende? Weil ich manchmal auch höre zum Thema studentische Partizipation, dass das auch eine ganz schön krasse neue Herausforderung für Studierende ist, dass sie da nicht nur, ja, dass sie diese neue Aufgabe auch noch haben, sagen wir es mal so.
Da hängt es wirklich davon ab, mit wem man spricht. Also ich hatte ja jetzt das Vergnügen, in London mit Studierenden zu sprechen, ja, und habe sie gefragt, wie sie das denn finden, dass sie so viel Mitbestimmungsmöglichkeiten bekommen. Und die fanden das total super. Die haben auch gesagt, ja, da regelmäßig Feedback zu geben nach jeder Lehreinheit, das ist total normal. Und die finden das super. Mhm. Wenn wir jetzt aber nach Deutschland gucken, da gibt es jetzt auch so eine neue Studie, Schrader 2023 ist sie, glaube ich, rausgekommen. Da wurden Studierende auch befragt. Die haben gesagt, ja, wir haben Lust mitzubestimmen, die Inhalte und auch wie zum Beispiel die Lernergebnisse präsentiert werden und auch die Prüfungsformen. Aber das können wir jetzt nicht noch so zusätzlich zeitlich reinschieben. Mhm. Also dafür würden wir gerne extra Credit Points zum Beispiel bekommen oder ein extra Zeitdeputat oder sowas, weil die natürlich auch je nach Ressourcen so nur entsprechend was reingeben können.
Okay, ich habe tatsächlich, rauschte bei mir gerade als erstes der Gedanke durch den Kopf, ich hoffe, der ein oder andere hört uns zu, der an seinem Antrag für die Lehrarchitektur bei der Stiftung Innovation in der Hochschullehre sitzt und ganz viel studentische Partizipation reinschreibt. Anscheinend hat Herr Schrader, ich vermute, es ist der Kollege vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung und Prof, glaube ich, in Tübingen, dazu was geschrieben. Und man sollte die Studis fragen auch, ne, wie die das überhaupt einbringen können. Das ist ja das, was du auch gerade gesagt hast.
Genau, und gleichzeitig, das sind jetzt so zwei Töne, die wir da gehört haben, gleichzeitig gibt es aber auch Studierende, die sagen, boah, ne, da habe ich keine Lust, keinen Bock, keine Zeit. Für mich ist es super, wenn ich da ein fertiges Paket bekomme. Aber da muss man auch irgendwie mit sehen, aus was für einer Lernkultur kommen sie denn, was sind sie auch gewohnt. Haben Sie sozusagen auch verstanden, was es für einen Mehrwert für Sie haben kann? Mhm. Genau, also da spielen so ganz viele verschiedene Faktoren rein, wie die Bereitschaft aussieht.
Jetzt würde ich gerne noch in eine ganz andere Ecke noch mal reinleuchten. Du hast mir erzählt oder ich habe das auch auf der Webseite gesehen, dass es ja nicht nur dieses Tool ist, sondern auch eine Forschung zum Thema Openness beziehungsweise Open Educational Practices. Kannst du noch ein bisschen was dazu sagen, was für eine Forschung dahinter liegt?
Ja, super gern. Also das Tool ist sozusagen nicht aus dem blauen Dunst heraus entstanden, sondern da liegen mehrere Schritte und mehrere Monate und Jahre dahinter, das überhaupt so wenige knackige Fragen zu bringen. Mhm. Und auch aus der Idee heraus, also zu Open Educational Resources gibt es einfach schon gute, klare Definitionen und Lizenzen und Programme. Aber Open Educational Practice, also die Praxis, der Prozess davor und danach, wie man zu OER kommt, das ist sozusagen noch relativ wenig erforscht und so ein schwammiger Begriff. Und hat sich aber gezeigt, dass man sozusagen den mit Partizipation so ein bisschen eingrenzen kann. Und genau, deswegen ist dieses Forschungsvorhaben daraus entstanden. Also einmal ein praktisches Werkzeug zu entwickeln, aber die ganzen Informationen, die da hinten reingehen, werden anonymisiert gesammelt. Und die Idee ist, dann mal zu gucken, wie steht es denn eigentlich im deutschsprachigen Raum um studentische Partizipation? Also wird vielleicht schon total, werden Studierende total viel schon in Entscheidungsprozesse eingebunden? Und dann, wenn ja, unter welchen Rahmenbedingungen? Oder gibt es vielleicht auch Unterschiede zwischen den Disziplinen? Genau, solche Sachen werden im Hintergrund abgefragt und sollen dann sozusagen zukünftig in einer Studie münden. So, das ist die eine Idee, die man dann auch aufbereiten kann für Politik, um zu sagen, wir brauchen das und das oder die und die Rahmenbedingungen besonders, damit wir Studierende mehr einbinden können. Und zum anderen ist das ja jetzt erstmal nur ein Tool für Dozierende. Mhm. Super spannend wäre es natürlich jetzt auch sowas noch für Studierende zu entwickeln, dass sie eigentlich eintippen können, wo sie gern mitbestimmen wollen und unter welchen Voraussetzungen für sie das eigentlich Sinn macht. So, das wäre auch nochmal so ein zukünftiges Vorhaben.
Okay. Ich würde, bevor wir vielleicht über die Zukunft reden, gern nochmal zurückschauen mit dir, falls du das mit uns teilen magst und teilen kannst. Wie kommt es dazu, dass Bonnie Brandenburger irgendwann beschlossen hat, Openness und studentische Partizipation sind die Sachen, mit denen ich mich forschend, aber auch in der praktischen Tätigkeit mit Hochschullehrenden und am Institut beschäftigen möchte? Also was hat das, was ist der Reiz dieser Themen für dich? Oder vielleicht gab es auch ein Aha-Erlebnis, dass du zu diesen Themen gekommen bist. Kannst du da was mit uns teilen?
Also ganz praktisches Aha-Erlebnis hatte ich während meines eigenen Studiums. Da habe ich unter anderem Kulturwissenschaften studiert und wir haben den Kulturbegriff da in dem Seminar reflektiert, was der eigentlich bedeutet. Und damals dachte ich schon, irgendwie so ein bisschen schade, wir sind eigentlich, also ich habe an der Uni Jena studiert, sind eigentlich eine internationale Universität auch oder mit vielen internationalen Studierenden. Warum besprechen wir jetzt hier diesen Kulturbegriff sozusagen nur mit denen, die ja das als Teil ihres Studienprogramms haben? Mhm. Das fand ich zum einen schade und zum anderen fand ich schade, dass wir vielleicht auch mit so einer Frage oder andere Frage war, welche Rolle hatte die Polizei in der Vergangenheit und hat sie jetzt? Das war auch eine Frage, warum wir damit nicht raus aus der Universität gehen. Also zum Beispiel dann wirklich direkt zur Polizei und mit denen gemeinsam darüber reden oder warum wir den Kulturbegriff nicht auch mit anderen Zielgruppen, was jetzt nicht Dozierende und Studierende sind, besprechen. So, genau, da hatte ich dieses Bedürfnis und fand es so ein bisschen fest strukturiert. Ich hätte mir da mehr Offenheit gewünscht. Daher kam das zum einen. Und zum anderen, wenn man so überlegt, okay, wie kann die innovative Hochschullehre eigentlich in Zukunft aussehen, finde ich halt, dass man im Open Education Diskurs total viele gute Ideen und zum Teil auch Konzepte findet, wie zum Beispiel Open Educational Resources.
Mhm. Ja. Hast du irgendeine Wahrnehmung, dass das irgendwo, also du hast gerade mit berichtet, dass du in England, in London warst. Hast du andere Erfahrungen, dass Openness und auch studentische Partizipation oder überhaupt diese offene Hochschulkultur, Hochschullandschaft woanders, also gibt es da Best Practice? Hast du irgendwie was Gutes gesehen in London oder woanders, wo du sagst, Mensch, da sollten wir noch mal ein bisschen genauer hingucken, um in Deutschland das gut in die Zukunft zu tragen?
Ja, und zwar, genau, also ich finde, in die Hochschulen, die wir in London besucht haben, sind schon wirklich gute Beispiele dafür. Ein Programm, das heißt Student Shapers, das ist am Imperial College, die haben sozusagen so ein Programm gestartet, wo man extracurricular Studierende und Dozenten zusammen an Projekten arbeiten über einen längeren Zeitraum. Mhm. Und da halt dieses doch hier und da noch bestehende Hierarchieverhältnis ein bisschen aufbrechen und eher sehr auf Augenhöhe, ko-kreativ an der Organisationsentwicklung der Hochschule zusammenarbeiten. Also da gemeinsam Ideen entwickeln und die umsetzen. Das finde ich ein sehr tolles Beispiel sozusagen. Ich glaube, das schon auch echt gut. Gibt natürlich auch schon auch solche Beispiele schon in Deutschland, aber da ist es sehr in der Kultur schon etabliert. Genau, gleichzeitig vielleicht noch ein spannender Punkt, kann ich auch nicht nur positiv von meiner Erfahrung in London berichten. Also da wird sozusagen studentische Partizipation sehr aus dem serviceorientierten Gedanken heraus gelebt, wo fast das Verhältnis, diese Gleichberechtigung zwischen Dozierenden und Studierenden so ein bisschen sehr Richtung Studierende tendiert. Okay. Genau. Und man sich dann so ein bisschen fragt, okay, inwiefern ist das wirklich noch ko-kreativ oder ist es dann schon sehr studierendenzentriert mittlerweile?
Naja, ich erinnere mich, ich war 2018 an einigen Universitäten in England, nicht in London, aber in anderen Regionen auf Reise und habe mir dort angeguckt, wie deren Lehr-Lern-Strategien entstanden sind und so weiter. Und da wurde schon deutlich gemacht, uns damals, aber vielleicht 2018 vor der Pandemie, vielleicht ist das alles anders, wurde halt vieles, was in Lehrentwicklung fließt, durch Studiengebühren auch finanziert. Und da sind wir ja in Deutschland eigentlich ganz froh, auch im Sinne von studentischer Partizipation und einer Offenheit für möglichst viele, dass wir keine Studiengebühren haben, aus denen dann auch sowas finanziert werden könnte, ne?
Ja, total, genau. Also das hat halt beides Vor- und Nachteile. Dadurch, dass dort diese Studiengebühren sind, ist natürlich auch ein anderer finanzieller Hintergrund, was man so machen kann. Man hat weniger Projektfinanzierung, sondern eher so Langfristigkeit bei Transformationssachen. Aber das Negative ist, dass halt dann wirklich der Student, die Studentin zur Kundin oder zur Hauptzielgruppe wird und damit halt auch dann sehr viel bestimmt, sage ich mal.
Ja, das ist ein schwieriges Ausbalancieren oder auch, was damals mir die Kolleginnen und Kollegen schilderten, eben auch so eine Erwartungshaltung, ne, von Studierenden, aber auch von den Personen, die eventuell dahinter stehen, die das Studium finanzieren, was so ein Studium zu leisten hat und was da passieren muss. Wie geht's denn jetzt weiter mit dem Tool? Kannst du uns ein bisschen noch in die Zukunft blicken lassen? Habt ihr irgendwelche Weiterentwicklungen vor? Gibt's irgendwas, wo du sagst, das kommt dann demnächst?
Genau, also zum einen entwickeln wir das stetig weiter. Also wie gesagt, auch die Erfahrung jetzt aus London und so methodische Sachen, die wir dort, wo wir Einblicke bekommen haben, die fließen dann so in die Anregung, die es auch am Ende dann gibt. Und zum anderen setzen wir das Tool auch so für Workshop-Formate ein, genau, dass man vielleicht zu Beginn das einmal nutzt, reflektiert und darauf aufbauend dann so gemeinsam ein bisschen zusammen reflektieren kann. Mhm. Und das Dritte ist, dass da genau diese Studie draus entstehen soll, wo wir dann auch eine quantitative Basis haben, zu verstehen, wie es eigentlich in Deutschland um studentische Partizipation steht und was es einfach auch braucht, um das weiter voranzubringen und zu fördern.
Okay, also für alle die, die es interessiert, wovon ich mal ausgehe, dass ganz viele jetzt, die diese Folge hören, da mehr wissen wollen, einfach auch mal auf die Webseite beim Weizenbaum-Institut von Bonny schauen. Da findet man auch Hinweise zu Publikationen und zu all dem, was sie sonst noch Spannendes macht. Wir werden das wie immer auch in den Shownotes verlinken. Und dann kommen wir nämlich schon langsam zum Abschluss dieser Folge. Das geht ja doch immer relativ schnell. Und wir haben seit, wir zeichnen die Folge auf im März 24 und haben seit Anfang des Jahres eine neue Abschlussfrage, die damit was zu tun hat, dass wir vor einem internationalen Superwahljahr stehen oder mittendrin sind. Denn hier in Sachsen zum Beispiel sind im Herbst Landtagswahlen, es sind Europawahlen im Frühjahr. Und deswegen ist die Frage im Moment an all unsere Gäste im Podcast, was wünschst du dir in Sachen Wissenschaftspolitik? Deswegen jetzt letzte Frage an Bonny, was wünschst du dir in Sachen Wissenschaftspolitik?
Also wenn ich zwei Wünsche loswerden darf,
bitte.
Das machen. Also zum einen wünsche ich mir, dass die aktuelle Bundesregierung das Demokratiefördergesetz noch auf den Weg bringt und da auch Initiativen, die sozusagen studentische Partizipation in der Hochschullehre unterstützen, da auch langfristig gefördert werden, weil ich einfach sehe, dass sozusagen Partizipation ein wesentliches Grundelement ist, um Demokratie zu erhalten und weiterhin zu bestärken. Mhm. Und genau, dass das sozusagen da Berücksichtigung findet. Und mein anderer Wunsch wäre, dass so Change-Prozesse an Hochschulen wirklich mit allen Statusgruppen gedacht wird.
Ja.
So, genau, nicht nur Hochschulstrategie und Leitung, sondern da auch vor allem auch die Studierenden Wort bekommen. Genau, und dass das sozusagen sich auch in so Förderrichtlinien widerspiegelt.
Okay, da kann ich immer noch das schöne Beispiel aus der TU Dresden erzählen, die Zukunftswerkstätten gemacht haben, wo sich einfach auch jeder melden konnte, der mitmachen wollte, und alle Angehörigen durften und Studierende, also alle Gruppen, die an der Hochschule sind, durften einfach sich melden und mitarbeiten an Zukunftswerkstätten. Das fand ich ein ganz tolles Format. Das ist eben nicht nur, also das ist ja auch immer mal wieder Thema, ne? Was sind die etablierten Gremien und was braucht man auch für neue Formate, um alle an solchen Prozessen zu beteiligen.
Mhm.
Ja, das war schon wieder eine Folge des Podcasts Trafohaus Lehre. Vielen Dank für die spannenden Einblicke in das Tool und alles, was da drum passiert. Liebe Bonny, danke, dass du uns hast teilhaben lassen an all dem und allen nur die Empfehlung, mal sich das Tool anzugucken und damit zu arbeiten. Das hilft vielleicht, um nochmal einen besseres Gefühl dazu zu bekommen, was man in studentischer Partizipation alles schon so macht oder was man noch machen könnte. Und ja, wenn es Vorschläge gibt, was dieser Podcast mal noch so machen könnte, dann bitte immer her damit, mit Vorschlägen, mit Tipps, mit Themen, mit Gästen, die wir mal einladen sollen. Einfach eine E-Mail an die Hochschuldidaktik Sachsen schicken. Alles findet ihr auf der Webseite, auf der ihr auch diesen Podcast gefunden habt. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Dankeschön.
Tschüss.
Bis bald. Tschüss.